Als Jugendreferent früher bin ich in Ostfriesland zu verschiedenen Orten gefahren und habe da Jungscharen besucht und Jungscharstunden gestaltet, also Kundenstunden für Kinder, Gruppenstunden. Und es gab einen Ort, den bin ich überhaupt nicht gern gefahren, da habe ich immer ein sehr mulmiges Gefühl gehabt. Da gab es eine Truppe von Jungs und die haben sich Woche für Woche vorgenommen, ihren Mitarbeitern das Leben zur Hölle zu machen. Die haben sich überlegt, wie können wir diese Gruppenstunde torpedieren, wie können wir irgendwie die Mitarbeiter zur Weißglut bringen, wie bringen wir sie dazu, dass sie explodieren oder sonst was tun. Und das mochten sie auch tun, wenn der Jugendreferent zu Gast kam. Und ich hatte da richtig Respekt vor denen. Und der Redelsführer dieser Truppe, der war eigentlich ein ziemlich pfiffiger Junge. Es ist nur ein Symbolbild, ne? Das ist er nicht. Ich dachte, jemand denkt, ich hätte da in diesem Moment ein Bild aufgenommen. Der war ziemlich pfiffig, der hat sehr viel Kreativität gehabt. Er war wirklich intelligent, kreativ und einfallsreich. Und er hat seine ganze Kreativität dafür genutzt, zu überlegen, wie mache ich diese Jungscharstunde zunichte. Ein Beispiel, das war das schon ein bisschen später, da waren die im Teenageralter, die waren also echt ausdauernd, die sind lange dabei geblieben. Da waren sie auf einer Freizeit im OKM-Heim mit dabei. Und da waren die auf einmal erstaunlich lieb und brav. Wie verändert, also Wahnsinn. Saßen immer im Tischtennisraum, haben sich da zurückgezogen und haben Ostfriesentee getrunken und selbstgebackene Kekse gegessen. Und ich dachte, Mensch, was ist los mit denen? Und dann, also ganz merkwürdig, so verändert. Und dann bin ich hingegangen und gesagt, oh, kriege ich einen von euren Keksen ab, die sehen so lecker aus. Oh, nö, die sind für uns, die schmecken dir bestimmt nicht. Nö, das wollten sie nicht. Und das hätte mich schon skeptisch machen müssen, aber hat es nicht. Was mich skeptisch gemacht hat, war dann, dass die immer glücklicher und immer fröhlicher wurden. Und Jahre später, ich war echt naiv damals, aber Jahre später hat mir der Redelsführer erzählt, dass das also Haschkekse gewesen sind und dass sie dann eine gehörige Portion Marihuana runtergemischt hatten und das Ding ging gut da auf der Freizeit. Also solche Jungs waren das, so ein Kaliber, ja, hoffnungslose Fälle, wo ich gedacht habe, oh, ich hatte so einen Respekt vor den Mitarbeitern, weil ich dachte, warum setzt ihr die nicht vor die Tür? Warum verbietet ihr denen einfach nicht mehr zu kommen? Also es hätte 1000 Gründe gegeben, aber die Mitarbeiter, die haben immer gesagt, pass auf Andreas, du wirst sehen, das werden mal die besten Mitarbeiter werden. Das werden unsere besten Mitarbeiter werden hier. Vor ein paar Jahren habe ich in dem Ort gepredigt und der Redelsführer von damals ist jetzt im Vorstand der landeskirchlichen Gemeinschaft und verantwortet einen Gästegottesdienst. Weil er sagt, wir müssen Gottesdienste gestalten, wo wir Leute einladen können und das ist ganz wichtig und Leute sollen von Jesus hören. Mit der gleichen Kreativität, mit der er früher die Mitarbeiter zur Weißglut gebracht hat, ist er jetzt dabei, Gottes Reich zu bauen, Gottesdienste zu gestalten, Gemeinschaft zu gestalten, sein Christsein zu leben. Und er hat ein großes Herz für alle Skeptiker und für alle Querulanten, die ihm unter den Füße kommen, weil er selber mal so gewesen ist und Gott gebraucht ihn mit seinen Gaben. Es hat sich etwas verändert in seinem Leben. Nicht plötzlich, sondern eher langsam, schleichend. Gott hat etwas in ihm verändert. Durch die Mitarbeiter, die ihm trotz allem mit Geduld und mit Liebe und Barmherzigkeit begegnet sind, ist dieser Mensch anders geworden und tatsächlich einer der besten Mitarbeiter, den diese Gemeinschaft im Moment hat. Die Begegnung mit Gott kann Menschen verändern. Davon haben wir eben auch in der Lesung gehört. Die Geschichte, wie aus Saulus Paulus wird, so sagt man das langläufig zumindest, wie Jesus Paulus begegnet und wie diese Begegnung das Leben dieses Mannes auf den Kopf stellt. Ich muss gestehen, dieser Text, den wir gerade gehört haben, und diese Veränderung, die da passiert, die hat mich immer wieder mächtig herausgefordert. Hat dazu geführt, dass ich auch Fragezeichen hatte. als ich Jugendlicher war, wurde dieser Text, der war irgendwie, ich habe festgestellt, ich habe ihn noch nie gepredigt, also hier in den letzten 10 Jahren. Das erste Mal als Premiere. Aber als ich Jugendlicher war, war das ein Text, der wurde irgendwie, der kam dauernd. Irgendwie eine Andacht oder eine Predigt. Und es ging immer um die Veränderung. Es ging immer darum, dass aus dem bösen und sadistischen Saulus der sanftmütige, liebenswürdige und alle liebende und barmherzige Paulus geworden ist. Es wurde immer so erzählt, diese 180-Grad-Wende dieses Mannes, wenn Gott seine Persönlichkeit, seinen Persönlichkeitskern einfach ausgetauscht hat. Zwei ganz unterschiedliche Menschen, ein Saulus und ein Paulus, die eigentlich nichts mehr miteinander zu tun hatten. Als Teenager gab es durchaus Seiten an meiner Persönlichkeit, an meinem Persönlichkeitskern, die ich gar nicht so dolle fand. Und wo ich Schwierigkeiten hatte, die anzunehmen und sie als gut anzunehmen. Und ich habe gedacht, wenn Gott so einen Saulus zu einem Paulus machen kann, dann kann er doch auch einen Andreas zu einem was auch immer machen. Ich weiß nicht, was da das Ideal gewesen wäre. Aber Gott hat das nicht gemacht. Ich habe ihn darum gebeten. Er hat gesagt, du hast es doch bei Saulus gemacht, dann mach es doch bei mir auch. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat die Persönlichkeit, die er mir geschenkt hat, nicht verändert. Merkwürdig, ne? Also vielleicht hat er sich auch was gedacht, dass er nicht gemacht hat, wie ich bin. Aber für mich war dieser Text dadurch eine Anfechtung. Und wir haben am Dienstag im Liebe-Gesprächskreis über den Text gesprochen und da kam auch nochmal die Aussage, dass vielleicht eine andere Frage, die man diesen Text haben kann, ist, dass wenn man sein Leben lang in Gemeinschaft und Gemeinde aufgewachsen ist, dass einem diese 180-Grad-Wende irgendwie fehlt. Also von total chaotisch und total dagegen zu, oh ja, Jesus und also, dass das irgendwie einem, dass man das so nicht erlebt hat und man sich vielleicht sogar manchmal fragt, ja, gibt es eigentlich Veränderung in meinem Leben? Oder ist das alles so, bin ich da so reingerutscht sozusagen? Ich möchte heute einmal ganz genau hinschauen, was hat sich bei Paulus eigentlich verändert und was hat sich nicht verändert? Eine Sache, die sich nicht verändert hat, ist tatsächlich sein Name. Also man sagt das ja immer so schön, ne? Vom Saulus zum Paulus. So. Und das wurde auch im Predigten, also in meiner Jugend, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ausgeschlachtet. So, das war also der Prototyp des Bösen und der Prototyp des Guten. Tatsächlich ist es so, dieser Mann hieß eigentlich Saul, das ist nämlich der hebräische Name. Und dieser hebräische Name, also Jesus sagt zu ihm Saul, Saul, das war nicht Saulus, sondern Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dieser hebräische Name, der wurde ins Griechische ein wenig angepasst und dadurch bekam er diese Endung us, da wurde Saulus draus. Und dann war es damals so, dass ganz viele Juden, die außerhalb Judäas unterwegs waren, in anderen Sprachgebieten unterwegs waren, außerhalb des hebräischen Sprachraums unterwegs waren, einen zweiten Namen hatten, weil das einfach ihre Namen für viele zu kompliziert waren und schwer zu merken waren. Und es war leichter, sich einen Namen zu nehmen, der einfach leichter auszusprechen war und besser zu merken, weil der bekannt war. Und Saulus hatte diesen Zweitnamen Paulus. Und es ist in der Apostelgeschichte tatsächlich so, dass er nach dieser Begegnung mit Jesus weiterhin Saulus heißt. Und erst in dem Moment, wo er anfängt, mit seiner Missionsreise hinauszugehen, spricht Lukas, also der Autor der Apostelgeschichte, auf einmal von Paulus. Und er schreibt es auch, Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Ja, also das fand bei mir nochmal eine ganz wichtige Geschichte, weil immer so diese beiden Bilder so hochgehalten worden sind, vom Saulus zum Paulus, so sagt man es ja sprichwörtlich. Nee, das ist nicht das, was sich verändert. Aber was verändert sich bei ihm? Das Erste, was sich meiner Meinung nach verändert, ist sein Blick auf Jesus. Saulus ist ein Pharisäer. Und die kommen bei uns traditionsgemäß leider immer ziemlich schlecht weg. Dabei haben sie es eigentlich nicht verdient. Pharisäer haben eine ganz große Liebe zu Jesus, zu Gott gehabt. Zu Jesus wäre schön, aber zu Gott gehabt. Gott war für sie das Wichtigste. Sie haben diese ganzen Gebote immer gehalten, weil sie Gott ehren wollten. Weil ihnen das ein hohes Anliegen war, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und darum haben sie das, was in den heiligen, ihren heiligen Schriften, größte Teil unseres Alten Testamentes, ernst genommen und haben versucht, danach zu leben und es unter dem Volk auch auszubreiten. Paulus war ein frommer Mann. Und dass er Christen verfolgte, das hatte nichts mit seinem beschissenen Charakter zu tun. Das hat er nicht gemacht, weil er eigentlich in seinem Herzen ein Sadist gewesen wäre, sondern und der irgendwie nur darauf aus war, Menschen zu quälen. Er verfolgte Christen, weil er dachte, dass er das Richtige tut, dass er das vor Gott Richtige tut. Dieser Jesus und die Anmaßung, dass er Gottes Sohn sei oder Gott selbst sei, die Vorstellung, einen Menschen anzubeten, das war absolute Gotteslästerung für Paulus. Das konnte er sich nicht vorstellen. Paulus war mit dieser Meinung nicht alleine. Die führenden Theologen seiner Zeit haben genau das so gesehen. Und er hatte gute theologische Gründe, die er mit seinen heiligen Schriften, also sozusagen biblisch begründen konnte, um gegen Jesus zu sein. Für ihn waren Christen Irrlehrer, die die Lüge der ersten Jünger einfach weiter verbreitet haben, nämlich die Lüge, dass Jesus auferstanden sei. Paulus war davon überzeugt, die haben den Leichnam gestohlen, haben den irgendwo verbuddelt und haben sich hingestellt und gesagt, der lebt. Als Paulus nach Damaskus aufbrach, war er überzeugt, dass er das Richtige tut, dass er Gottes Willen tut, dass er im Namen Gottes unterwegs ist. Und das mit guten, biblisch fundierten Argumenten. Und dann kommt es zu der Begegnung zwischen ihm und Jesus. Und Jesus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus war klar, dass hier etwas Großes passiert. Der Himmel, vom Himmel her steht da. Und das ist nicht einfach nur gemeint, also der Himmel, den wir sehen, sondern vom Machtbereich Gottes her. Da passiert gerade etwas Göttliches und er hat es nicht verstanden. Er sagt, wieso, wen verfolge ich denn? Ich verfolge doch nur diesen Sektengründer, diesen Irrlehrer. Mehr tue ich doch gar nicht. Und darum fragt er, Herr, wer bist du? Und Jesus antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das muss für ihn ein Paukenschlag gewesen sein, ein Donner, der ihn bis in die Grundfeste seines Seins, seines Glaubens, seines Denkens erschüttert hat. Der, den er als Lügner ansieht, dessen Leiche angeblich irgendwo verbuddelt ist, dessen Anhänger er verfolgt, der spricht ihn jetzt an, der lebt. Der ist nicht tot. Das ist komplett konträr zu allem, was er bis zu diesem Moment gedacht und geglaubt hat. Paulus war ein Jude, ein Pharisäer, ein frommer Mann. Und Paulus wusste natürlich auch den Gottesnamen Yahweh, den Namen, mit dem sich Gott Mose vorgestellt hat. Yahweh bedeutet, kann man übersetzen mit, ich bin der, ich bin. Paulus fragt, wer bist du? Jesus antwortet, ich bin Jesus. Und was soll er sonst sagen, ist ja irgendwie klar. Aber die Art und Weise, wie er das sagt, die ist besonders. Im Griechischen würde ich, wenn ich mich vorstelle, also Peter, wenn du mich fragst, Andreas, wie heißt du? Dann würde ich sagen, Aimi Andreas. Das könnte man übersetzen mit bin Andreas. Und in diesem bin, Aimi, da steckt das Ich schon drin. Also eigentlich würde Jesus hier sagen, Aimi Jesus, ich bin Jesus, so wird man es übersetzen. Weil man zur Zeit Jesu das Ich gar nicht gesagt hat. Das hat man weggelassen, es war in dem Bin schon drin. Jesus sagt aber nicht Aimi Jesus, sondern er sagt Ego Aimi, ich. Ich bin. Also er betont das noch einmal mehr. Und das ist eine Anspielung an den Gottesnamen. Ich bin Jesus. Jesus macht das auch im Johannesevangelium. Da gibt es die sieben Ich-Bin-Worte. Die sind genauso aufgebaut. Sie beginnen mit diesem Ich bin. Der Anspielung an den Namen Gottes. Ich weiß nicht, ob Paulus das in diesem Moment bis in alle Tiefe verstanden hat. Aber vermutlich hat er angefangen zu ahnen, ich habe ein Problem. Er meint, Jesus im Namen Gottes, in Jahwes Namen zu verfolgen. Und jetzt stellt sich dieser Jesus mit genau diesem Namen ihm vor. Er will Gott schützen, indem er Jesus verfolgt und stellt mit Schrecken fest, dass er dabei den verfolgt, den er eigentlich schützen will, nämlich Gott selbst. Was verändert sich bei Paulus? Seine Sicht auf Jesus. Und ich hoffe, ich glaube, es fällt uns schwer, wir sagen, ja gut, dann hat er das kapiert, wer Jesus ist. Das ist eine Umwälzung in seinem Leben, die ihn komplett hinterfragt. Das war richtig schwierig, das zu akzeptieren, zu sagen, jawohl, so ist es. Das war ein Konträr zu allem, was bisher galt. Und wenn ich mir das anschaue, dann glaube ich, dass wir damit gut beraten sind, aus dieser Begegnung für uns selbst Demut zu lernen. Demut für unser eigenes Handeln, Denken und für unsere Überzeugungen. Hier ist jemand, der zutiefst davon überzeugt ist, für Gott nach seinem Willen zu handeln und dessen Überzeugungen von Gott auf den Kopf gestellt werden, hinterfragt werden. Mich mahnt dieser Text, offen zu bleiben in meinen Positionen, in meinen Denkmustern, in meinen Handlungsweisen, immer wieder kritisch nachzufragen, Jesus, bin ich auch auf deinem Weg? Oder habe ich mich vielleicht verrannt? Und mir meiner Position auch nicht zu sicher zu sein, diese Offenheit zu haben. Wie oft sagen wir, ja, es ist doch ganz klar, es ist doch ganz logisch. Vielleicht begründen wir manche Dinge sogar auch dann biblisch. Und hinzuhören, zu fragen, Jesus, wie siehst du das eigentlich? Das ist das Erste, was sich bei ihm ändert, seine Einstellung zu Jesus. Das Zweite, das ist das Ziel seiner Gaben. Das ist so das Problem, was ich mit diesem Text immer hatte. Wie gesagt, ich habe gedacht, sein Persönlichkeitskern, der wäre komplett ausgetauscht worden, von böse zu gut, von schnaubend, so heißt es ja in dem Text, zu sanftmütig. Und genau das stimmt, glaube ich, nicht. Paulus ist in seinem Persönlichkeitskern der gleiche, derselbe geblieben. Als er die Christen verfolgte, war er dabei aufbrausend, er war energisch, er war hartnäckig, er war dynamisch, streitbar, er hat seine Ziele konsequent verfolgt, er schnaubte Mord und Drohung gegen die Christen. So hast du es eben vorgelesen. Und wenn wir ihn später sehen, dann hat er mit genau diesen Eigenschaften den Glauben ausgebreitet. Voller Energie, Dynamik, mit ganz viel Hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit, durchaus streitbar, kampfeslustig, der ist keinem Konflikt aus dem Weg gegangen. Und wer ihn einmal aufbrausend erleben möchte, der braucht nur einmal den Galaterbrief zu lesen, der ist nicht lang, nur irgendwie 4 Seiten, kriegt man schnell hin. Und da sieht man den Paulus mit Schaum vom Mund in Reinform. Nicht sein Persönlichkeitskern wurde verändert, sondern Gott hat angefangen, Paulus mit der Persönlichkeit, die er ihm gegeben hat, mit dem er ihn geschaffen hat, einzusetzen, damit Gutes daraus erwächst. Im Text heißt es, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Ich glaube, als Hananias das gehört hat, das kann nicht sein, das kannst du nicht ernst meinen. Aber genau das meint Gott ernst. Er setzt diesen Menschen mit seinem Persönlichkeitskern, mit seinen Gaben so ein, dass es für das Reich Gottes, für Menschen gut ist. Und ich glaube, es brauchte tatsächlich jemanden mit diesem Persönlichkeitsprofil für diese Aufgabe. Es brauchte jemanden, der so energisch, dynamisch, zielstrebig und auch konfliktfähig gewesen ist. Es ist ein bisschen wie bei dem Jungen, von dem ich am Anfang erzählt habe, der seine ganze Kreativität da reingesetzt hat, den Mitarbeitern das Leben möglichst schwer zu machen. Und der durch eine Begegnung mit Jesus über Jahre hinweg so verändert wurde, dass er genau diese Kreativität, diese Gabe, die Gott ihm da geschenkt hat, angefangen hat einzusetzen für Menschen und für das Reich Gottes und nicht mehr gegen. Und ich glaube, das ist wieder eine Frage, die wir mitnehmen dürfen. Wie setze ich das Gute, das Gott mir anvertraut hat, an Gaben und auch an Persönlichkeit eigentlich ein? Bringt es Segen? Hilft es anderen? Dient es dem Reich Gottes? Ich glaube, das wäre die Zielrichtung, die es hier geht. Für mich war das eine ganz wichtige Erkenntnis, das so zu verstehen, weil es mir geholfen hat, mich auch mit den Seiten, die mir schwerfallen, anzunehmen. Und zu sagen, ja, aber so hat Gott mich gemacht, das ist mein Persönlichkeitskern. Und eher zu fragen, wie kann ich das, wie ich denn bin, für Gott einsetzen, und statt die ganze Zeit zu sagen, oh Gott, mach mich anders, mach mich anders, mach mich anders. Und sagen, wie kann ich, so wie ich bin, Gott und Menschen dienen. Und noch ein drittes verändert sich, das ist seine Kraftquelle. Der Text beginnt damit, dass da ein von sich selbst sehr überzeugter Mensch unterwegs ist, dynamisch, kräftig, aus eigener Kraft heraus und auf dem Weg ist nach Damaskus, um dort Christen zu verfolgen. Ausgestattet, voller Tatendrang, voller Dynamik und mit den Papieren des Hohen Rats geht er zur Synagoge in Damaskus, um dort die Verfolgung so richtig zum Ziel zu bringen. Am Anfang des Textes ist Paulus ein Mann, der aus sich stark ist, mit der geballten Macht des Hohen Rates in seinem Rücken. Als er Jesus begegnet, ändert sich das schlagartig. Er bricht zusammen. Er ist blind. Er muss geführt werden. Er kommt alleine nicht zurecht. Er wird abhängig von anderen. Er braucht Hilfe, ist angewiesen auf einen Jesus-Jünger, ausgerechnet auf einen Jesus-Jünger. Er ist ausgeliefert denen, die er verfolgt hat und ist abhängig von deren Gnade und Barmherzigkeit. Peter, du hast das eben gesagt, das geknickte Rohr oder der gefällte Baum, das ist er. Er kann aus eigener Kraft nicht mehr. Er kommt aus einer Position der großen Stärke in eine große Schwäche hinein. Und dann eröffnet ihm Hananias eine neue Kraftquelle. Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Am Ende des Textes ist er an seinem Ziel angekommen. Der Text endet in der Synagoge in Damaskus. Nur, dass Paulus da nicht steht und den Brief des Hohen Rates überreicht und Mitstreiter für die Verfolgung sucht, sondern, dass er von Jesus erzählt, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Und das nicht aus seiner Kraft oder Kraft des Hohen Rates, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes und im Auftrag Gottes. Und wieder eine Frage an uns. Es lohnt sich zu überlegen, aus welcher Kraft heraus lebe ich? Was steht mir eigentlich im Rücken? Auf was berufe ich mich? Was treibt mich eigentlich an? Was sind eigentlich die Antreiber meines Lebens, die dazu führen, dass ich dieses oder jenes denke, tue, handle? Das kann spannend sein, seinen eigenen Antreibern mal auf den Weg zu kommen, auf die Schliche zu kommen. Vielleicht dem Wunsch von anderen geliebt zu sein, die Erwartung der anderen zu erfüllen. Das zu tun, was in einer Gruppe als richtig akzeptiert wird. Oder der Stolz, der kann auch so ein Antreiber sein. Oder der Ehrgeiz, der Neid, die Angst. Oder der Wunsch, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder der Wunsch, dass es alles immer dauernd anders sein muss. Es gibt viele Antreiber, in deren Namen wir unterwegs sind. Paulus hat erlebt, dass sein Leben, seine Einstellungen, seine Weltsicht, seine Gaben, seine Persönlichkeit in dem Moment in eine heile Richtung und zur vollen Entfaltung gekommen sind, als er nicht mehr im Auftrag anderer handelte, sondern sich von Gott beauftragen ließ. Im Moment der eigenen Schwäche und Abhängigkeit hat er entdeckt, wie groß die Kraft ist, die Gott ihm schenken kann. Manchmal tut es gut, tatsächlich sich zu fragen, was treibt mich eigentlich an, und Gott zu bitten, seine Kraft in uns groß werden zu lassen. Vielleicht mit einem Gebet. Heiliger Geist, offenbare mir die Antreiber meines Lebens, die mein Fühlen, Denken und Handeln prägen. Zeig mir, was du möchtest. Schenke mir den Blick, den du hast. Mach mir wichtig, was dir wichtig ist. Öffne mir die Augen und das Herz für deine Anliegen. Lass mich von deiner Liebe und Barmherzigkeit geprägt sein. Sende mich dahin, wo du mich haben willst. Und dann im Vertrauen auf Gott mutig zu leben. Jesus begegnet Paulus und das verändert das Leben dieses Mannes. Seine Sicht auf Jesus, die Zielrichtung seiner Gaben und die Quelle seines Handelns. Die meisten von uns sind tatsächlich irgendwo in Gemeinde aufgewachsen, haben wahrscheinlich keine 180-Grad-Wende hinter sich. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese drei Bereiche Veränderungspotenzial in unserem ganzen Leben haben, dass sie Veränderungsaufgabe für unser ganzes Leben sind. Sie gehören so ja, zu einer Glaubenslebensaufgabe, so könnte man sagen. Sich immer wieder neu auf Gott einzulassen, sich von ihm überraschen zu lassen. Seine Gaben und Möglichkeiten neu ihm zur Verfügung zu stellen. Und in seinen Auftrag und seiner Kraft zu leben. Und ich behaupte, dass wenn wir uns auf diese Bereiche einlassen, dass wir in unserem Leben Veränderung erleben. Dass wir es schon erlebt haben und auch weiter erleben werden. Amen.